Geht's los.
Der Politikgeflüster-Podcast.
Liste aus dem Inneren des chinesischen Überwachungsapparats. Knapp 140 Seiten. Diese Tabelle belegt erstmals, wie willkürlich die Kriterien sind, nach denen Muslime in China eingesperrt werden.
Aber auch diese jetzt ruchbar gewordene Sache mit den Uiguren, die in chinesischen Lagern konzentriert werden, das lässt sich nun nicht mehr schön diplomatisieren.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Wir sind mit der Art und Weise, wie auch unsere logistischen, rechtlichen, legitimen Anfragen zur Erfüllung zwischenstaatlicher Verträge zur Rechtshilfe reagiert wurde, unzufrieden. Ebenfalls unzufrieden sind wir mit dem absolut inakzeptablen Ton, in dem die deutsche Position an die Weltgemeinschaft kommuniziert wird.
Selbst wenn der Kreml dafür verantwortlich sein sollte, wofür es bisher keine Belege gibt, ist es auch nicht abscheulicher, als Oppositionelle zu köpfen oder zu Tode zu peitschen, wie es in Saudi-Arabien, von dem wir das Öl beziehen, gängige Praxis ist.
Ja, was gibt es Schöneres, als mit Sarah Wagenknecht zu starten? Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Politikgeflüster-Podcasts. Einer Welt der Podcasts, bei denen es jede Menge und eine große Auswahl gibt, kommt ein weiterer dazu, der einen anderen Ansatz verfolgt, würde ich vielleicht sagen. Denn das ist ein Podcast, der produziert wird von einer Schule, dem Ernst-Haeckel-Gymnasium in Werder. Und wir haben die Idee gehabt, einen anderen Blick zu ergänzen. Denn wenn man sich sonst Podcasts anhört, ist der immer sehr akademisch, sehr speziell, sehr subjektiv. Wir sind auch subjektiv, aber wir gucken aus Schülerperspektive dazu. Idee ist, dass die Oberstufenkurse des Ernst-Haeckel-Gymnasiums ihre zwei Themen, die in diesem Monat sie in aktueller Politik besonders beschäftigt haben, darstellen und diskutieren. Warum Geflüster? Ja, wir flüstern nicht, sondern wir bleiben gewisserweise anonym, außer ich. Mein Name ist Per Kabisch. Ich bin Lehrer am Ernst-Haeckel-Gymnasium und begleite quasi diesen Podcast. Und sonst sind alle Teilnehmer dieses Podcasts, heute bis auf eine Ausnahme, anonym. Das heißt, wir hören ihre Stimmen, wir hören vielleicht ein kleines Kürzel, wir wissen aber nicht, wer dahinter steckt. Auch das ist das zweite Konzept hinter diesem nett gemeinten Podcast. Und wie man es vielleicht gerade mitbekommen hat, inhaltlich wird sich das alles heute um die Uiguren einerseits drehen und andererseits drehen um die große Frage, Nawalny, Umgang mit Nawalny, was steckt dahinter? Ist das Ganze ein Komplott oder ist es vielleicht viel, viel mehr? Dazu habe ich heute immerhin drei, später vier Gäste aus unserem Jahrgang, 11., 12. Klasse. Ohne eure Namen natürlich zu nennen, würde ich auch bitten, ganz kurz euch mal nicht vorzustellen, aber wenigstens eure Stimmen, dass man die mal hören kann und wer sich dahinter versteckt. Wer beginnt?
Also dann beginne ich einfach mal. Mein Kürzel ist LD.
Hallo, mein Kürzel ist TM.
Ja, dann schließe ich an. Mein Kürzel ist AM. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Und einer fehlt noch? Das streckt die Technik. Gut, so muss es sein. Dann holen wir das
mein Kürzel ist ML.
Ach, jetzt kommt er. Wunderbar. Klasse. Noch einen Satz vorweg, bevor wir noch eine kleine Überraschung gleich haben. Bitte bei aller Kritik, die so gerne in so einem Blasen laut wird, wir sind nicht die, die die beste Technik aufwarten können. Wir probieren das mal. Also mit aller Kritik an Soundqualität, haltet euch zurück. Wir machen das, was wir machen können. Und da wir dachten, wenn wir schon podcasten wollen, dann mit einem absoluten Profi. Ich habe darauf verzichtet, seinen Jingle einzuspielen, den er so gerne glaube ich nicht hört, aber der immer eingespielt wurde zu ihm. In der ersten Folge haben wir das Vergnügen und die Ehre, den ehemaligen Hauptstadtkorrespondenten der ARD und eigentlich mehr bekannt als Mr. Show aus dem Aufwachen-Podcast und dem Regierungstagebuch, Hans Jessen, zu begrüßen. Hallo Hans.
Hallo Pierre. Hallo PM, hallo LD, hallo AM, hallo ML. Als ich Student war, hätten diese Kürzel zusammen den Namen einer Aufbauparteiorganisation ergeben. Aber das nur am Rande.
Okay, gut. Hans, erstmal herzlichen Dank, dass du dabei bist, dass du dich bereit erklärt hast. Wir haben ja schon ein paar Sachen zusammen gemacht. Du warst ja mehrfach schon in einer Schule. Du hast mit Tilo damals zusammen auch in einer Podiumsdiskussion gesessen. Letztes Jahr hast du mit Albrecht zusammen zu der Frage 30 Jahre Wiedervereinigung eine Sache bei uns gemacht. Also du bist altbekannt, wenn man so will. Deshalb war ich sehr dankbar, dass du zugesagt hast. Bevor wir inhaltlich starten mit unseren zwei Themen, Vorgehensweise ist immer so, dass wir einen kurzen Input haben, den einer unserer Gäste hier übernimmt und dann quasi in die Diskussion gehen, habe ich vorab zwei kleine Fragen an unseren Gast, wenn wir ihn schon mal dabei haben. Hans, du hast ja eine journalistische Erfahrung und bist dann in deinem höheren Alter, möchte ich es vielleicht mal nennen, dann in diese Podcast-Blase hineingekommen, in dieses besondere Feld. Einfache Frage, warum hast du das angetan? Warum bist du nochmal in diese neue Umgebung gekommen mit all den Besonderheiten vielleicht?
Weil ich eingeladen wurde und weil das für mich eine journalistische Form auch ist. Jedenfalls kann man sie so betreiben. Ich bin ja Journalist geworden. Ich habe eigentlich mal Lehramt studiert, mein Lieber. Ich hätte Kollege werden können, das weißt du. Und dann dachte ich aber eben, also Journalismus hat, ich fand Wissenschaft immer interessant, ich fand Politik interessant. Ich fand auch Vermittlung, Lehren, wenn man so will, interessant. Und Journalismus, da kann man von all dem was machen. Also ich finde, Journalismus ist eine Form von öffentlicher Kommunikation, von öffentlicher Diskussion, die man nach bestimmten Kriterien, also nach bestimmten Regeln ganz gut machen kann. Und das, finde ich, kann man auch im Podcast machen. Als der Journalismus erfunden wurde, gab es das nur als gedrucktes Papier. Irgendwann kam das Radio dazu, dann das Fernsehen. So die neuen Kommunikationsmedien sind Social Media. Und jeder kann inzwischen nicht nur Empfänger, sondern Sender sein. Das finde ich eine tolle Form. Und wenn man mich da einlädt, da mitzumachen, dann mache ich das gern.
Aber hast du damit gerechnet, dass das so einen kleinen Hype auslöst? Du warst ja in der kleinen Blase, die sich da gebildet hat. Hast du ja durchaus Bekanntheit und Beliebtheit erreicht. Hättest du damit gerechnet, dass das so, dir so gelingt?
Das ist nicht mir gelungen, sondern das ist eine Eigendynamik so eines, wie soll ich das sagen, so eines Formats. Also ich habe ja lange Jahre in Bremen Fernsehregionalprogramm gemacht. Das waren Zeiten, als wirklich Einschaltquoten abends dieser Sendung von 50-60% waren. Und da war es ganz normal, wenn man in Bremen über die Straße ging, als eins der Gesichter dieser Sendung, Es kannte einen jeder, weil es zum Tagesablauf, zur normalen Kommunikation gehörte, das zu sehen. Und zur normalen Kommunikation von jüngeren Leuten gehört schlicht und einfach, Social Media in der einen oder anderen Form zu nutzen. Und wenn man da dann auftaucht, dann wird man da auch erkannt. Überrascht mich nicht.
Okay. Nun weißt du ja, dass dieser Podcast von der Schule aus produziert wird. Mhm. Ihr habt euch ja in der letzten Phase des Aufwachen-Podcasts, bei dem du ja regelmäßig ständiger Gast warst oder häufiger Gast warst, habt ihr euch auch mit der Frage beschäftigt, wie die Corona-Maßnahmen auf Schule gewirkt haben. Wenn du jetzt im Rückblick, wir sind ja jetzt seit Ende der Sommerferien wieder im Normalbetrieb, in normal mit Anführungsstrichen, weil es ja immer noch bestimmte Sonderregeln gibt. Wenn du es im Rückblick betrachtest, waren aus deiner Sicht die Corona-Maßnahmen richtig in ihrer Umsetzung und findest du es auch richtig, dass man nach den Ferien wieder in Brandenburg jedenfalls begonnen hat und gesagt hat, wir gehen in einen reduzierten Normalbetrieb?
Also ich fand es zunächst am Anfang richtig, dass man gesagt hat, wir müssen hier einen relativ weitgehenden, in vielen gesellschaftlichen Bereichen einen weitgehenden Lockdown machen. Ich fand es deswegen richtig, ich finde es auch nachträglich richtig angesichts der Verhältnisse damals. Man wusste schlicht und einfach nichts, fast nichts über dieses Virus, über seine Verbreitung, über die Folgen. Und wenn du wirklich nicht weißt, wie groß die Gefahr ist, dann finde ich, soll man eher mit Worst-Case-Szenarien anfangen in der Vorsicht, als zu sagen, ach Gott, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, wird schon schief gehen. Wir erleben ja weltweit im Moment, wie die unterschiedlichen Strategien, die ja alle gefahren werden, mit welchen Auswirkungen die zu kämpfen hatten, dass Deutschland von den Folgen her, also sowohl von den Todesfällen als auch von den schweren Krankheitsverläufen her, so günstig in Anführungsstrichen dasteht, hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass man von Anfang an eher das Prinzip Vorsicht gewählt hat. So, das war der Anfang. Was ich kritisieren würde, und da finde ich, gehörte auch dann Schule mit dazu. Was ich kritisieren würde und kritisiere und zunehmend kritisiere, ist, dass nicht an Schulen im Bildungssystem, und zwar sowohl von vor allem Leitungen, Schulverwaltung, als auch von der Bildungspolitik her, es wurde nicht energisch genug nachgesteuert und präzisiert mit den wachsenden Erkenntnissen. Und es wurde vor allem auch nicht genug getan, um zu sagen, okay, jetzt ist dieses Virus da, wir kennen so ein bisschen die Verbreitungswege, wie stellen wir uns darauf ein, wenn wir sagen müssen, wir machen mehr Unterricht über Distanz, mehr virtuell. Da wurde, das ist mein Eindruck, in vielen Fällen war man dann froh, als die Sommerferien kamen und in diesen Ferien passierte wenig bis nichts. Ja, das ist, da werden viele einzelne Schulleiter und Bürger, wieso, wir haben doch, wenn du dir das Gesamtbild anguckst, mir ist zu wenig passiert, auch in der Ausstattung zum Beispiel von Schulen, sowohl Lehrern mit mobilen Endgeräten, mit Tablets und so weiter. Ein guter Freund von mir, der macht Lehrerausbildung in Niedersachsen und vor allem für digital. Das ist lächerlich, wenn der erzählt, welche Mühen und Unmöglichkeiten es gibt. Die Ausstattung, die man einfach technisch braucht, um virtuellen Unterricht zu machen, die ist nicht da. Und diese Versäumnisse, das kritisiere ich und das trägt zur Misere von Schule in Corona-Zeiten auch jetzt bei.
Und dieser Weg nach den Sommerferien wieder Normalbetrieb zu fahren, obwohl man ja eigentlich keine empirischen, bisher jedenfalls keine empirischen Ergebnisse so richtig hat, wie das sich auswirkt in Klassenzimmern. Wie positionierst du dich dazu?
Das ist ja auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das ist auch eine Kritik, weil in den meisten, also das Virus an sich verhält sich ja nicht unterschiedlich. Ja? Virus hat alleine eine einzige Lebensaufgabe sich gesetzt, sich möglichst schnell zu verbreiten. Das tut es, egal ob in Bayern, in Brandenburg, in Brasilien, egal, das will das Virus. So, jetzt kann man sagen, na gut, wenn es sich in einer bestimmten Region unterschiedlich weit verbreitet hat, dann kann man natürlich Maßnahmen anpassen. Wenn du nun hohe Infektionsrate hast in einer bestimmten Community, musst du schon andere Maßnahmen ergreifen, als wenn die extrem niedrig ist. Aber über dieses hinaus, finde ich, ist in der Uneinheitlichkeit der Maßnahmen relativ viel, ich will nicht sagen Willkür, aber Unbedarftheit und wenig Überlegung und nachvollziehbare Planung drin.
Okay, jetzt haben wir ja Betroffene. Betroffen bin ich ja auch, aber andere Betroffene hier auch entsprechend im Kreis. Wie ist euer Blick darauf? Wie würdet ihr einschätzen? Wie habt ihr diese Lockdown-Phase empfunden und den Unterrichtsbeginn danach? Und wie würdet ihr euch letztlich auch zu der aktuellen Phase positionieren, zu den Worten vielleicht auch die Hans getroffen hat? LD, fängst du an?
Ich denke, die Regierung bzw. die Verwaltungszentren der einzelnen Bundesländer haben trotz des Föderalismus innerhalb dieses dynamischen Prozesses sehr gut gehandelt und auch mit steigenden Zahlen, mit fallenden Zahlen bzw. mit der sich immer verändernden Situation sind sie gut umgegangen und haben richtige Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung ergriffen und vor allem zum Schutz der Schüler an dem Fall.
Okay. Wie sieht's der Rest?
Ja, also Lockdown war auf jeden Fall richtig. Das Problem war bei mir einfach nur, die ganzen Aufgaben nach Hause zu bekommen und diese dann auch zu Hause zu erledigen, weil ein paar Unterrichtsfächer, die einem halt nicht so liegen, waren schwieriger zu machen, weil halt einfach der Input von Vera gefehlt hat.
Okay. Ja, Ineas, bitte.
Ja, also ich würde mich dem eigentlich anschließen, was Hans auch schon gesagt hat, dass eher vom Worst-Case-Szenario ausgehen sollte in so einer Situation, da man eben nicht wusste, wie es, also was es für eine Behandlung ist. Deswegen fand ich das Handeln sehr gut. Ich bin jetzt gespannt, was jetzt im Herbst kommt, wenn man wieder mehr drin ist. Das wurde ja gezeigt, dass eben in Bäumen geschlossen sich das dann viel besser verbreiten kann. Da bin ich mal gespannt, was da kommt. Aber ich denke, insgesamt wurde da gut gehandelt.
Okay.
Um erstmal noch zu dem Ganzen aufzufassen, würde ich mich auch erstmal der Meinung anschließen. Bloß um nochmal vielleicht einen kleinen Kritikpunkt hervorzuheben, möchte ich nochmal das sagen, was der Herr Jesen gesagt hat, dass es halt ziemliche Unterschiede gab von den Bundesländern. War das Problem, aber was ich gemerkt habe, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, meine Bekannten hatten zum Beispiel, da hatten wir es gut getroffen mit diesem Lownet und dass unsere Lehrer doch digital ziemlich gut mit uns kommuniziert haben, aber andere Bundesländer, die halt digital noch nicht so auf so einen Stand warten hatten, denn gar keine bis wirklich mangelhafte Unterrichtung und Beschulung.
Passt ja dann zu dem, was Hans gesagt hat, du darfst einen Hans nennen, was Hans gesagt hat zu dem...
Unbedingt.
Zu der Sache, dass natürlich die Frage Umgang mit Digitalisierung ja die ist, die sich da vielleicht automatisch stellt. Kleine Werbung an der Stelle. Ihr wisst ja, oder alle anderen vielleicht noch nicht, dass wir im November ja unsere Werderaner Gespräche zu diesem Thema haben. Da kommt ja am 24. November auch die Bildungsministerin zu uns ins Haus, um mit uns zu diskutieren. Und dann wäre das ja die Chance, diese Themen auch in größerer Form nochmal anzusprechen. Okay, das war der kleine Haken zu Corona. Wir können es ja gerne an anderer Stelle nochmal vertiefen. Mich hat nur die Position von Hans interessiert und Olga natürlich auch, klar, aber die von Hans ein bisschen als Außenstehenden. Wie in der Einleitung zu hören, haben wir ja zwei große Themen, die wir uns nähern wollen, Uiguren und Nawalny. Und zu den Uiguren soll Hans auch noch dabei sein, nachher muss er leider weg. Deshalb würde ich dich bitten, PM, einmal den Start zu setzen und uns einmal einzufühlen in diese Welt der Uiguren und die Problematik dahinter.
Alles klar. Also in China wohnen rund 1,4 Milliarden Leute. Darunter sind 90% der Bevölkerung sogenannte Han-Chinesen. China ist ein Vielvölkerstaat mit 90 verschiedenen ethnischen Gruppen, wovon 56 offiziell anerkannt sind. Und diese leben auch in sogenannten autonomen Regionen. Das bedeutet, sie dürfen ihre eigene Kultur ausleben und die eigene Sprache sprechen. Einer der größten Volksgruppen sind die sogenannten Uiguren. Diese sind größtenteils Muslime und die meisten dieser Uiguren leben in Xinjiang. Jetzt komme ich zu den Gründen Chinas für die Annahme der Gefährlichkeit der Uiguren. Und zwar hat ein Großteil der Uiguren Unabhängigkeitsbestrebungen. Das bedeutet, sie wollen eigenständig werden. 2013 gab es Anschläge uigurischer Terroristen bzw. Extremisten in Peking und Jahre vorher gewalttätige Aufstände in Xinjiang, wobei rund 200 Han-Chinesen dabei ums Leben gekommen sind. Danach gab es noch uigurische Terroristen bzw. Extremisten, die für den IS gekämpft haben. Diese schickten auch Botschaften nach China, dass sie Anschläge auf chinesische Städte verüben würden. Jetzt komme ich zum Leben außerhalb der Lager. Also Menschen verschwinden stetig. Das bedeutet, die Uiguren oder auch andere Muslime leben in ständiger Angst um sich und ihre Familie. Es gibt eine systematische Überwachung in ganz China. Das läuft zum Beispiel in Form von Kameras und Gesichtsscannern. Zudem, wenn man nicht gerade Familie in China hat, flüchten auch viele in die Nachbarländer. Das Leben innerhalb der Lager, also insgesamt wird geschätzt, dass sich so 1 Million Uiguren und andere Muslime in diesen Konzentrationslagern aufhalten. Kontrolle oder Verhaftung kann mehrere Gründe haben. So wird von der chinesischen Regierung erstmal jeder Uigure als potenziell Verdächtiger angesehen. So reicht ein Anruf ins Ausland oder ein längerer Bart, um einer Kontrolle unterzogen zu werden. Generell bekommen die Leute dort sehr wenig Essen und Trinken. Und im Gegensatz dazu müssen sie aber sehr viel Schweinefleisch essen und Alkohol trinken. Also sie werden auch dazu gezwungen. Und wie man natürlich weiß, im Islam ist das natürlich verboten. Dort herrscht sehr, sehr viel Schikane, Propaganda, Folter und Misshandlungen. Es kommt zu mehreren Zwangssterilisationen und man kann schon so weit gehen und sagen, dass es kultureller Genozid ist. Es kommt zu Zwangsarbeit, zum Teil ohne Bezahlung, und die ersten Todesfälle soll es auch schon gegeben haben. Das Ziel der chinesischen Regierung, ganz klar, die Umerziehung der Uiguren zu richtigen Chinesen. Sie sollen also ihre Religion zurücklassen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie reagiert die chinesische Regierung eigentlich dazu oder was sagt sie dazu? Anfangs haben sie gesagt, das sind alles Lügen, das ist Propaganda, Fake News und so weiter, und haben halt auch gesagt, dass der Westen sie nur schlecht machen will, da sie wirtschaftlich zu stark seien. Dann hat es natürlich aber immer mehr Aufmerksamkeit gewonnen und immer mehr Menschenrechtler und Menschenrechtsorganisationen haben das auch erwähnt. Und dann wurden auch die sogenannten China Cables geleakt. Das waren halt Dokumente, die bestätigt haben, dass es diese Konzentrationslager wirklich gibt. Nach diesen ganzen Vorfällen, sage ich mal, hat die chinesische Regierung ihre Meinung geändert und gesagt, ja, es gibt diese Lager, aber das sind keine Konzentrationslager, sondern sogenannte Bildungseinrichtungen zur Deradikalisierung islamischer Extremisten und zur Berufsbildung. Und sie sagen, dass die Menschen dort freiwillig hingehen, dort in Freiheit leben und nur da sind, um einen guten Beruf zu erlernen. So, und die Diskussionsfrage, die sich jetzt daraus erschließt, ist, wie sollte man international auf die Situation in China reagieren?
Gut, danke. Vielleicht bevor wir zu der Frage kommen, Hans, wie hast du diese ganze Thematik wahrgenommen? Du bist ja regelmäßig in der Bundespressekonferenz. Wurde es da thematisiert? Wie wird damit umgegangen? Wie ist die Haltung der Bundesregierung, die du so festgestellt hast?
Ja, es wird gelegentlich thematisiert. Es ist nicht regelmäßig so, aber natürlich, wenn es wieder Berichte gibt über die Situation in den Lagern. Ich meine, zum Thema Konzentrationslager haben wir in Deutschland eine historisch besondere Beziehung und Sensibilität. Das ist gut und richtig so. Immer dann, wenn solche Berichte waren, wurde es thematisiert. Wenn China-Reisen von Regierungsmitgliedern zum Beispiel anstanden, wurde gefragt, wie besprecht ihr das Thema Uiguren mit der chinesischen Regierung? Sie sagen ja, wir sprechen das an. Und die Grundposition der Bundesregierung ist schon zu sagen, man kann nicht ethnische Gruppen und darf sie nicht in Lager einsperren, man darf sie nicht durch aggressive Siedlungspolitik sozusagen zur Minderheit in der eigenen Region machen wollen. Das wird angesprochen, das wird gefragt. Die Regierungsvertreter, da habe ich auch keinen Zweifel, besprechen das mit chinesischen Politikern. Das bewegt aber relativ wenig dort. Das wird zur Kenntnis genommen und zurückgewiesen. Und ansonsten wird gesagt, keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes. So wird es behandelt. Es ist aber keine, wie soll ich sagen, es ist keine Thematik, die jeden Tag auf den obersten Positionen der politischen Agenda zu finden ist.
Auch nicht in den Medien, oder? Also ist auch ein Medienrandthema?
Ja, es ist eher ein Randthema. Man weiß, dass es das Thema gibt. Und man, also Medien sind eben, so ist das, das Funktionsprinzip, wenn etwas Besonderes passiert, wenn etwas Außergewöhnliches passiert, dann nehmen die Medien es auf. Nicht? Das berühmte Beispiel, wenn auf einem Flughafen am Tag 1000 Flugzeuge sicher starten und landen, ist das kein Thema. Wenn eins abstürzt, ist das natürlich ein Thema. Das ist die Funktionsweise von Medien und deswegen bedeutet es so, es ist als Thema präsent, aber eigentlich erst dann, wenn besonders dramatische, traurige, katastrophale Phänomene aktuell bekannt werden, rückt es dann wieder in den Fokus.
Gut, dann stellt sich die Frage, die PM uns ja genannt hat, wie darauf reagieren, welche Wege würde es geben, international, völkerrechtlich, politisch zu reagieren. Was könnt ihr euch vorstellen, bevor Hans als Experte da vielleicht was zu sagen kann? LD, was sagst du? Was wäre eine mögliche Reaktion?
Also ich denke, aufgrund dieser weltwirtschaftlichen Verflechtungen beziehungsweise dieser extrem vorangeschrittenen Globalisierung ist es erstmal schwierig, gegenüber China als Hauptlieferant essentieller Teile, Produkte nach Europa, nach Amerika, in die ganze Welt, wirtschaftliche Sanktionen zu beschließen. Daher denke ich, wäre es erstmal der erste Schritt wäre, dass man quasi der UNO uneingeschränkten Zugang in diese Internierungslager gewährt, dass beispielsweise Inspektionen stattfinden können, um eben die Aussagen der chinesischen Regierungen erst einmal zu überprüfen, beziehungsweise um die Lage in diesen Internierungslagern festzustellen, um dann geeignete Maßnahmen zu beschließen, beziehungsweise die Schließung dieser gesamten Lager zu fordern.
Gut, gibt es weitere Vorschläge? Sonst, Hans, kannst du ja kurz erstmal bewerten, ist das realistisch aus deiner Sicht?
Ja, das ist ein sinnvoller Ansatz, den es auch historisch schon immer gab. Also Beispiel, waren zum Beispiel Kriegsgefangenenlager während des Zweiten Weltkrieges, wo das Internationale Rote Kreuz drauf gedrungen hat. Das ist jetzt nicht die UNO, aber es ist eben auch eine selbstständige Organisation, drauf gedrungen hat, die besuchen zu können. Und das war, wenn der entsprechende Druck groß genug da war, war das auch ein Stück weit erfolgreich. Neben dieser sehr konkreten Angelegenheit denke ich, dass es eine politisch und kulturelle Frage ist. Es geht eben darum, wie werden Prinzipien, die die Weltgemeinschaft sich gegeben hat, nämlich die Unabhängigkeit der Völker, das Selbstbestimmungsrecht der Völker, wie wird das, und die Charta haben die Staaten unterschrieben, wie wird das umgesetzt? Man muss sie da daran erinnern, dass sie diese Prinzipien unterschrieben haben. Und es gibt auch, ich nehme noch mal ein historisches Beispiel, Südtirol, war eben durch Kriegsentscheidung ursprünglich österreichisches Gebiet, dann ist es Italien, sozusagen zugeschlagen worden. Und es gab in den 50er und 60er Jahren Südtiroler Befreiungsbewegungen, die haben terroristische Anschläge verübt, Strommasten gesprengt und wollten auf gar keinen Fall sozusagen die italienische Staatlichkeit akzeptieren. Dann hat irgendwann der italienische Staat richtigerweise erkannt, dass man nicht auf Dauer kulturelle Eigenständigkeit und ethnische Selbstbestimmung unterdrücken kann. Und es wurden, soll ich das sagen, es wurde Zweisprachigkeit eingeführt, es wurde eine sehr weitgehende kulturelle und auch wirtschaftliche Autonomie der Region eingeräumt. Und heute, wer heute in Südtirol ist oder in Trento, also in Norditalien ist, viele Menschen sprechen da beide Sprachen, aber es ist keine Konflikt, keine feindliche Situation mehr. Und diesen Prozess kann ich mir hopefully auch für sowohl die Uiguren als auch, man muss auch über Tibet reden, das ist in China sozusagen ein Parallelfall. Aber das ist schwierig, wenn autoritäre Gesellschaften und Staatsverfassungen, und das ist China, das ist ein sehr langsamer Prozess. Aber ich sehe den als einzige Möglichkeit.
Nun ist Österreich ja nicht China, aber wenn man über die UN gehen würde, ist denn mit dem Vetorecht, die China hat im Weltsicherheitsrat, überhaupt irgendwas zu machen? Also ist es nicht eine dauerhafte Blockade, die man sich da ausgesetzt wäre, fühlen würde?
Ja. Natürlich. Also zum einen muss man sagen, die Vereinten Nationen, auch wenn sie jetzt gerade Geburtstag gefeiert haben, sind nicht in ihrer besten Verfassung. Ihre Rolle, ihre Bedeutung ist geschmälert. Es ist auch dringend notwendig, eine Reform der Vereinten Nationen zu unternehmen. Es ist eigentlich auch dringend notwendig, eine Reform des Veto-Prinzips im Sicherheitsrat zu unternehmen. Im Moment kann jeder der dauerhaften Mitglieder kann alles blockieren durchs Veto. Das ist kein zeitgemäßes Modell mehr. Aber es ist auch nicht so ganz einfach, einen Staat oder Staaten, die Vetorecht haben und damit einen gewaltigen Machthebel haben, davon zu überzeugen, dass sie das mal bitte sein lassen sollen und es abgeben sollen. Auch da wird man dran arbeiten müssen, dass der allgemeine politische Druck so hoch wird, so sehr wächst, dass es sich dann eben unter dem Druck der Verhältnisse doch reformiert. Wann das sein wird, weiß ich nicht.
Hältst du es denn überhaupt für realistisch? Also ist das nicht eine... Ja, okay, bitte.
Ja, ja.
Warum?
Weil die... es gibt diesen alten Satz, Macht kann sich nicht dauerhaft auf Bajonettspitzen einrichten. Ja? Am Ende, jegliche Geschichte war am Ende so, dass sich das, was als Widerspruch zur Auflösung drängte, sich durchgesetzt hat. Wir hatten vor ein paar hundert Jahren hatten wir nur autoritäre, aristokratische, undemokratische Staaten in Europa. Mit der Veränderung der Verhältnisse, der Produktionsverhältnisse, der Wirtschaftsverhältnisse, der Kommunikationsverhältnisse, war das kein dauerhafter Zustand. Die Fürsten und Herrscher haben ihre Macht nicht freiwillig abgegeben. Die französische Revolution war ein gewaltsamer, blutiger Akt der Befreiung. Aber es war unumgänglich. Und ich glaube, dass auch die jetzigen autoritären Formen, die wir in großen Teilen der Welt haben, in China, auch in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion, die fühlen sich stark. Aber ich glaube, sie sind historisch gesehen, werden das nicht die Sieger der Geschichte sein.
Klingt so ein bisschen nach Fukuyama, aber wir wollen jetzt in keine philosophische Diskussion einsteigen, wobei es das so ein bisschen andeutet. Mir klingt PM immer witzig, das klingt so ein bisschen wie Haus des Geldes, wir könnten uns hier noch Städtenamen geben. Du hast dich ja ein bisschen näher damit beschäftigt. LD hat vorhin verneint, dass wirtschaftliche Sanktionen irgendwas bringen würden. Würdest du dem zustimmen oder hättest du andere Möglichkeiten, wie man auf diesen Konflikt noch reagieren könnte?
Also erstmal wegen Sanktionen. Amerika hatte schon mal welche erlassen gehabt, wobei es da natürlich nicht sicher ist, ob es jetzt aufgrund dieser Konzentrationslager war oder einfach nur, weil Trump einfach nicht so ein gutes Verhältnis, sag ich mal, zu denen hat. Also auf jeden Fall sollten sich Menschenrechtsorganisationen oder immer mehr darum kümmern, weil das Problem ist ja jetzt nicht neu, sondern schon seit 2017 oder länger sogar schon. Und dass bis jetzt noch nichts daran gemacht wurde, ist auch ja, streitbar, sage ich mal.
Also Offenheit.
Ja, also auf jeden Fall, also es muss auf jeden Fall auch viel mehr in den Medien darüber gesprochen werden, weil im Fernsehen zum Beispiel, in den Nachrichten, also höre ich jetzt zurzeit kaum was darüber.
Ist scheinbar auch ein Phänomen von Instagram, also die Menti-Klassenheimer Bericht, Instagram ist da ziemlich aktiv, in dem, was man gerade folgt, da gab es scheinbar relativ viel zu hören. Weil Hans gleich weg muss, Schlussfrage an dich vielleicht, dann entlassen wir dich und danken dir natürlich recht herzlich. Was denkst du denn, wie lange wird es dauern, bis man diesen Konflikt mit China, du hast ja auch weiter Aussicht gestellt, dass sich China reformieren muss, dass da Reaktion geben muss, auch vom Weltsicherheitsrat und Reformationsbestrebung. Aber wenn du jetzt Gott spielen kannst und in die Zukunft gucken könntest, nicht Tenet-mäßig zurück, sondern in die Zukunft, was würdest du sagen, wie lange müssen wir rechnen, bis sich da vielleicht in China in diesem Konflikt, aber auch mit Tibet, Bewegung gibt, zu den Gunsten der Betroffenen, und dass dort Verbesserung gehen kann? Mit welcher Zeitspanne reden wir da?
Keine Ahnung. Also wirklich keine Ahnung. Ich bin ja kein gelernter Gott und da gibt es auch keine...
Sehen manche auch keine,
anders. Gibt es auch keine Planstellen. Nein, wie soll ich das sagen? Wie lange hat es gedauert, bis relativ simple Sachen wie die Abschaffung des Klassenwahlrechts oder die Einführung des Frauenwahlrechts, die seit ja im Grunde berechtigterweise seit Jahrhunderten gefordert worden waren, und sie wurden genauso lange verhindert und dann auf einmal, in Anführungsstrichen, als Resultat eines verlorenen Krieges, des Ersten Weltkrieges, war es da. Ich weiß es wirklich nicht. Man muss einfach den langen Atem da haben. Geschichte spielt sich jetzt, bist du oder bin ich wieder, wenn du so willst, in der Philosophie drin, spielt sich in Generationen ab. 30 Jahre sind sozusagen fast ein Nichts. Wir feiern jetzt ja gerade 30 Jahre deutsche Einheit. Und für die Jüngeren, für alle von euch, ihr habt ja nie die Zweiteilung Deutschlands und diese beiden Staaten kennengelernt. Und dennoch, die Menschen, die das erlebt haben, leben fast alle noch. Die sind dann jetzt eben, also alle, die 40 und älter sind, haben das irgendwie noch miterlebt. Und es prägt immer noch gesellschaftliches Denken und Handeln, obwohl schon eine ganze Generation vorbei ist. Und vielleicht brauchen wir nochmal eine komplette Generation, dass tatsächlich es so diese Ost-West-Risse und Brüche in der Gesellschaft gar nicht mehr so gibt. Und das bei einer so relativ einfachen historischen Situationen wie deutsche Teilung. Oder man kann auch sagen, die ehemalige UdSSR, also dieses Konglomerat Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, davon ist jetzt auch seit 30 Jahren Russland übrig geblieben. Das alte Imperium gibt es so nicht mehr. Und dennoch, die Strukturen wirken nach. Der Konflikt in der Ukraine, auch der Konflikt jetzt mit Belarus, das sind zum Teil über eine Generation später nachwirkende Strukturen. Geschichte ist da einfach eine Schnecke, die bewegt sich ganz langsam, und dann gibt es irgendwann Tipping Points und dann geht es ganz schnell. Wann das in Bezug auf China sein wird, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber trotzdem muss man, wenn man sagt, wir halten es für richtig, dass es da eine kulturelle, eine ethnische Selbstständigkeit gibt. Es darf nicht sein, dass Menschen umerzogen werden. Es darf nicht sein, dass die Chinesen machen eine sehr aggressive Siedlungspolitik und versuchen, Bevölkerungsmehrheiten auszutauschen. Das hat alles nichts zu tun mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker. So. Dafür soll man sich einsetzen, das soll man nicht vergessen. Wann da substanzielle Änderungen kommen wird, da müsst ihr dann schon bei dem richtigen Gott anfragen, wenn es ihn gibt.
Ich glaube, du bist schon ein guter Gott, in manchen Bereichen zumindest. Gut, Hans, herzlichen Dank. Schön, dass du da dabei warst, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir zumindest einen Themenkomplex mit dir besprechen konnten. Mhm. Danke.
Ciao.
Tschüss. So, okay. Habt ihr noch weitere Punkte? Wir haben ja vielleicht noch als letzten Punkt so ein bisschen die Frage Deutschland. Hat Deutschland irgendwelche Einflussmöglichkeiten, die wir noch Entschuldigung, ja,
MRD los. Dass die UN ja schon mal eine Erklärung veröffentlicht hatte, und zwar schon im letzten Jahr, und zwar mit 22 anderen Staaten, darunter auch Großbritannien und die USA, und darauf China halt bloß empört geantwortet hat, dass die anderen Staaten sich nicht so sehr einmischen sollen und nicht unter Vorwand gewisser Rechte immer in Politik sich mit einzumischen, und hinter Chinas Erklärung beziehungsweise der aus Peking standen noch 50 andere Nationen, und darunter waren eben auch Ägypten und Serbien und Weißrussland. Also das, es gab schon mal eine Erklärung von der UN, jetzt vielleicht auch nicht eine sehr stark bemühte, aber sie wurde halt ziemlich schnell abgefertigt und dann wurde auch nicht weiter nachgehandelt.
Ja, es ist das Problem, was Hans ja beschrieben hat, dass im Weltsicherheitsrat immer noch diese Vetomacht da ist und man ja über einen UN-Weg, also den Weg, den jetzt LD beschrieben hat, der ist ja interessant, da irgendwie Beobachter hinzuschicken. Aber über welches Gremium? Die UN selber wird es nicht machen, und dann müsste man gucken, OECD wäre so eine Variante, wobei OECD natürlich in China nicht unbedingt, also diese europäische Organisation, nicht unbedingt die Einflussmöglichkeiten hat. Sie hat nochmal die Frage, hat Deutschland irgendwelche Wege? Gibt es aus deutscher Sicht Möglichkeiten jenseits der UN, was man machen könnte? Hat jemand eine Idee, einen Vorschlag?
Ja, also ich denke schon, dass Deutschland da einen Bildungsbereich hat. Aus diesen Lagern werden ja eben Zwangsarbeiter entsandt, und die sind eben nicht nur für chinesische Unternehmen, sondern sehr wohl für europäische, eben auch Deutschland dabei ist. Und ich finde dann gerade bei Deutschland ist das nochmal etwas schwieriger. Das hat es eben auch schon angesprochen, dass Deutschland da eigentlich besonders sensibel sein sollte wegen dieser Vergangenheit, dass man sowas dann trotzdem nicht direkt, indirekt unterstützt, finde ich dann sehr, sehr verwerflich, dass man sowas dann, also das ist ja eine ganz einfache Möglichkeit, dort zu interagieren, somit sowas zu stoppen, und dass sowas dann einfach unter den Teppich gekehrt wird, finde ich sehr verwerflich.
Gibt es weitere Ideen? Sonst hätte, also generell ist natürlich immer die Frage, wie man damit umgeht. Ich würde als Punkt, der hat Hans ja auch angedeutet, ist vielleicht auch immer der ganzen Sache in der Öffentlichkeit zu geben. Und wenn er sagt, in der Bundespressekonferenz wurde regelmäßig nachgefragt, dann ist es wichtig, wenn halt Frau Merkel als Bundeskanzlerin oder ein Minister hinfliegt, dass man eben nicht nur die Wirtschaftsdelegation dabei hat, die nimmt man ja immer mit zu Auslandsreisen. Es geht ja auch um wirtschaftliche Beziehungen, das hat ja LD vorhin gut dargestellt, aber darüber hinaus geht es ja auch darum, vielleicht dann diese Menschenrechtsverstöße auch anzuprangern und das entsprechend auch zu thematisieren und dann eben dem die Bühne zu geben. Das ist ja das, was vorhin kurz angedeutet wurde, man muss das vielleicht viel stärker thematisieren und viel stärker darstellen. Deshalb glaube ich, ist es schön, dass wir diesen Blick auf Uiguren mal geworfen haben und dieses Thema mal wenigstens betrachtet haben, weil es doch leider richtig in der Politikberichterstattung, leider, wir haben viele andere Themen, aber doch untergeht und da zumindest Menschenrechtsverletzungen und eigentlich ja fast, wie wir gesagt haben, kultureller Genozid stattfindet, der irgendwie mehr Aufmerksamkeit verlangt. Gut, zweites Thema, was wir heute vorgenommen haben, war Nawalny. Mittlerweile ist RS auch da, der uns da einführen soll und einbringen soll. Deshalb würde ich ihn mal bitten, kurz darzustellen, was war dieser Fall Nawalny, was ist da passiert und welche Kontroverse hat sich um den ergeben?
Um mal erstmal was zu der Person Nawalny zu sagen. Also Nawalny ist eben ein Politiker, ein Oppositionspolitiker in Russland und unter anderem auch Journalist. Und er ist eben starker Kreml-Kritiker, also gegen die Regierung von Putin. Was eben bei diesem Fall vorgefallen ist, ist im Grunde eben hat es mit einem Flug nach von Sibirien nach Moskau begonnen, wo Nawalny dann eben, also das Flugzeug, in dem Nawalny saß, in Omsk notlanden musste. Und er daraufhin eben in ein Krankenhaus eingeliefert wurde in Omsk. Und er wurde dann später eben auch nach Antrag seiner Frau nach Berlin überführt. Also es gab dann eben Debatten zwischen der deutschen Regierung und der russischen, und dann am Ende wurde er eben nach Berlin überführt. Und in Berlin gab es dann eben daraufhin Untersuchungen im Speziallabor der Bundeswehr, Und da wurde eben herausgefunden, dass Nawalny vergiftet wurde von einem Novichok-Nervenkampfstoff. Und eben mit der Folge, dass er in ein künstliches Koma gesetzt wurde, um ihn eben zu stabilisieren. Aber mittlerweile, ich glaube jetzt seit dem 7.9. schon wieder, ist er halt wieder aufgewacht und liegt halt nicht mehr im Koma.
Hat das Krankenhaus sogar verlassen?
Ja, hat es mittlerweile dann auch verlassen. Und was jetzt eben vermutet wird, ist, dass eben Putin Nawalny vergiftet hat, beziehungsweise nicht direkt Putin, sondern eben Putin das beauftragt hat. Und das ist insofern auch für Deutschland relevant, dass eben die Bundesregierung eine Pipeline mit Russland baut, in der sie Gas eben befördern. Die geht halt von MacPom nach Russland. Und ja, daraus könnten halt irgendwelche wirtschaftlichen Folgen entstehen. Oder die EU könnte sich irgendwie an der ganzen Thematik beteiligen. Und letztendlich stellt sich eben die Frage, irgendwie, ob es Putin war, also seine Regierung, oder ob sie es eben nicht war. Und was man noch dazu sagen könnte, eben ob die Bundesregierung oder die EU sich da irgendwie beteiligen sollte.
An Sanktionen, meinst du?
Ja.
Okay, fangen wir mit der ersten Frage an. Was denkt ihr? War der russische Geheimdienst beteiligt? Oder ist es eine fingierte Aktion, um vielleicht Russland im schlechten Bild zu stehen, hinzustellen, gerade im Kontext von Nord Stream 2 und dieser Diskussion um die Fertigstellung der Pipeline? Vielleicht fangen wir diesmal mit ML an.
Ja, also ich denke, es ist schwierig zu beurteilen, inwiefern wir jetzt denen die Schuld geben. Oder es ist auf jeden Fall ein heikles Thema, da ja noch nichts Genaues bekannt gegeben wurde oder auch noch, soweit ich weiß, keine Ermittlungsstände von irgendwelchen offiziellen Seiten bekannt gegeben worden. Doch ich glaube schon, dass zumindest in irgendeiner Weise der russische Geheimdienst über Putin einen Einfluss darauf hatte. Aber trotzdem ist halt die Frage, wenn der Geheimdienst das gemacht hat, so böse es auch klingt, ob es denn nicht erfolgreich gewesen wäre, weil ich schätze den Geheimdienst, so böse es auch klingt, doch als kompetent ein. Und dass sie dann vielleicht in diesem Fall anders gehandelt hätten, um das Ganze sicherer oder mit höherer Wahrscheinlichkeit abzuschließen. Aber trotzdem sehe ich auf jeden Fall die Motivation dahinter, warum der russische Geheimdienst diesen Anschlag verübt haben könnte.
Wie sieht's der Rest?
Ich denke, diese Lösung bzw. dieser Lösungsansatz, dass der russische Geheimdienst dahinter steckt, ist zu offensichtlich, eben für beispielsweise, also wie bereits gesagt wurde, ich schätze den russischen Geheimdienst ebenfalls als sehr kompetent ein. Für mich ist die Theorie, dass quasi Amerika oder einer der Westen, ja wahrscheinlich Amerika, hinter diesem Anschlag stecken könne, wahrscheinlicher. So würde diese Nord Stream 2 Pipeline das Dollarmonopol auf dem Öl- bzw. Gasmarkt in der internationalen globalisierten Welt stürzen. So würde erstmalig Öl bzw. Gas direkt aus Russland nach EU oder bzw. in die EU geliefert werden können über diese Pipeline und dann eben in entweder Rubeln oder in Euro bezahlt werden. Somit würde eben diese Vorherrschaft Amerikas, diese starke wirtschaftliche Vorherrschaft Amerikas auf dem internationalen Öl- und Gasmarkt gestürzt werden, da Europa bzw. die Europäische Union nun nicht mehr von den amerikanischen Lieferanten, von den amerikanischen Firmen abhängig wäre. Daher gehe ich davon aus, beziehungsweise verfolge die These, dass eben Amerika beispielsweise in diesem Anschlag stehen könne, um eben die Resultate zu erreichen, die wir momentan sehen, dass eben dieses Nord Stream 2 Projekt gestoppt wird, dass neue Diskussionen über dieses Projekt entfachen, um eben final den Shutdown dieses Projektes zu erreichen, um das Dollarmonopol auf dem Ölmarkt bzw. auf dem Gasmarkt in der internationalen Welt zu erreichen.
Aber kommt der Anschlag da nicht eigentlich zu spät? Mein Nord Stream 2, meine Güte, steht kurz vor der Fertigstellung. Also hätte man, wenn ich der These jetzt folge und das eine amerikanische Aktion war, dann hätte man das nicht viel früher machen müssen, irgendeinen Punkt zu setzen?
Wahrscheinlich hätte man das früher machen können. Ich meine, was soll man dazu sagen? Auf Ihre Antwort, wie soll ich da reagieren? Ich kann natürlich sagen, ja, hätte Amerika deutlich früher machen können.
Das wäre ja ein Gegenargument. Ne? Das wäre jetzt ein Argument, um quasi zu sagen,
jetzt ein Gegenargument. Ich gehe jetzt auf dieses Gegenargument ein, könnte man aber sagen, dass der Bau Amerika und, beziehungsweise nicht Amerika, dass der Bau dieser Nord Stream Pipeline Europa und und Russland finanziell belastet. Dass eben Arbeitsaufwände, dass finanzielle Investitionen einfach verloren gehen würden. Daher hätte man den Bau der Pipeline so lange wie möglich hinauszögern können, um ihn dann in letzter Sekunde zu verhindern. Somit würde eben nicht nur die Vormachtstellung des Dollarmonopols auf dem internationalen Markt vorherrschen bleiben, sondern es würde ein finanzieller Schaden für Europa und für Russland entstehen, zusätzlich.
Wenn ich vielleicht noch da was hinzufügen könnte, dann wäre vielleicht auch wieder die Frage aufgekommen, ob es dann, wenn es direkt beim Start ist, beim Anfang des Baus passiert wäre, ob es dann nicht wieder zu auffällig gewesen wäre, man direkt mit dem Finger auf Staaten wie Amerika gezeigt hätte. Des Weiteren ist vielleicht auch die Möglichkeiten mit Navalny noch gar nicht so groß gewesen, weil er vielleicht jetzt erst in späterer Zeit so publik und bekannt geworden ist und Westmächte wie Amerika denn damit ein einfaches Ziel hatten und wie LD schon gesagt hat, das auch noch einen wirtschaftlichen Schaden für Europa mit sich ziehen würde.
Alles richtig. Die Frage, die ich mir halt nur stelle, ist, A, sind die Russen wirklich, also der russische Staat jetzt entsprechend wirklich der Hauptgegner Amerikas, was diese Gasversorgung betrifft, Gas und Öl jetzt zusammengenommen, oder sind das nicht, was Öl betrifft, eher die Saudis? Greift man da auch zu solchen Mitteln, ist mir nicht bekannt. Und dann ist die zweite Gegenthese, die ich quasi nur formulieren würde, bei anderen Anschlägen hat der russische Staat auch nicht viel unoffensichtlicher gemacht. Also, wenn ihr den Fall Skripal euch anguckt, da gab es die Theorien ja auch nicht unbedingt, dass ein anderer Staat aktiv war. Und da hat man es auch sehr offensichtlich, also scheinbar offensichtlich getan, was für mich so ein vermeintliches Gegenargument wäre. Aber wie sieht's denn der Rest, PM, wie siehst du das?
Also 2018 gab es ja auch einmal eine Vergiftung mit demselben Nervengift. Ich kann den Namen jetzt nicht aussprechen, Sergej Viktorovich. Der wurde ja auch vergiftet.
Richtig.
Und ich denke mal so, es wäre nicht schlau, sage ich mal, wenn die russische Regierung oder wer auch immer das veranlasst hat, ein und dasselbe Gift zu verwenden. Weil damals standen sie auch schon in der Kritik und wurden auch schon verdächtigt, das gemacht zu haben. Und wie LD das auch schon gesagt hat, es wäre einfach zu offensichtlich, wenn sie jetzt das auch nochmal ein zweites Mal gemacht haben sollen.
Ich kann mich da PM nur anschließen. Ich denke nicht, dass der russische Geheimdienst zweimal denselben Fehler begehen würde.
Vielleicht war es ja kein Fehler. Entschuldigung, dass ich es nochmal als letzte Replik kriegen muss, aber vielleicht ist es ganz bewusst. Vielleicht ist es dem russischen Geheimdienst einfach egal. Vielleicht denken wir zu geheim darüber nach.
Aber welchen Nutzen haben sie denn davon? So.
Na, für Putin, also ich, wenn man jetzt Gegenposition aufnehmen würde, könnte man sagen, für Putin ist es eine Machtdemonstration. Also ihm ist letztlich egal, was die internationale Presse, was andere Staaten darüber denken. Und Deutschland hat sich ja, wie gesagt, sehr früh und auch Frau Merkel sehr eindeutig darauf gestellt, dass es ein Angriff des russischen Staates war, was ja schon überraschend ist. Das machen sie sonst nicht immer. Und da ist zumindest dann die Vermutung naheliegend, dass es Putin letztlich egal ist. Er weiß, dass alle Indizien vielleicht darauf schließen würden, dass man sagen würde, also jeder Normaldenkende macht keinen Anschlag, bitte nicht falsch verstehen, aber jeder, der irgendwie 3 und 1 zusammenziehen kann, würde genau in diese Richtung gehen und würde sagen, ja, Russland kann es ja nicht gewesen sein. Und gerade deshalb war es Russland, weil sie eben denken, mein Gott, uns kann keiner was. Das wäre so eine Gegenthese, die man vielleicht formulieren könnte, ohne dass ich jetzt damit eure Argumentation schmälern möchte, gar nicht.
Aber wenn man jetzt Ihrer Argumentation folgen möchte, wieso hätte dann Russland überhaupt den Beginn dieser Nord Stream 2 Pipeline starten sollen, wenn Russland auf diesen Absatzmarkt auf die Europäische Union als Ganzes verzichten kann? Wieso hätte man oder wollte man dann diese Investition tätigen, um eben Europa als Absatzmarkt für sein eigenes Gas zu gewinnen?
Nee, also dann musst du, wenn du dem folgst, musst du den Anschlag auf Nawalny und den Bau von Nord Stream 2 entkoppeln. Also Nord Stream 2 ist eine wirtschaftliche Idee, richtig, und da geht es darum, im Prinzip den Gastransport und damit die Einnahmequellen und den Export damit zu stärken. Um nichts anderes geht es da. Der Anschlag auf Nawalny letztlich ist ein Oppositionspolitiker, der zumindest öffentlichkeitswirksam und über soziale Medien Putin gefährlich werden kann, konnte, einfach zu schwächen und zu zeigen, dass er jederzeit angreifbar ist. Ich glaube, da gibt es A, keinen strategischen Zusammenhang, und B, ist das, wenn man so argumentiert in dieser Richtung, einfach nur eine Darstellung, wie mächtig man ist. Könnte man als Gegenargument zumindest formulieren. Ja, oder das ist vollständig.
Ja, doch, aber dieser Absatzmarkt ist doch, wenn man eben sich politisch, außenpolitisch so verhält, ist doch dieser Absatzmarkt, dieses wirtschaftliche Zusammenspiel gefährdet. Denken Sie nicht, dass quasi Europa als demokratisches, als demokratische Union möchte sich doch nicht in die Welt hinaus repräsentieren, dass sie kooperieren mit solchen Staaten, mit solchen undemokratischen Staaten.
Na, aber denke bitte an das Anfangszitat des Intros. Ich weiß nicht, wie gut du es verstanden hast von Sarah Wagenknecht. Die sagt ja, ob wir nun mit den Saudis Öl austauschen, wo die Leute auf offener Straße hangen oder erschossen werden oder gesteinigt werden, oder ob wir mit Russland zusammenarbeiten. Jetzt muss man wissen, die Linke hat ja eine Affinität dazu, zu Russland, aber wo im Prinzip Leute, wo Anschläge vollzogen werden, das ist egal. Also wenn man rein aus moralischer Sicht argumentieren würde, dürfte man mit den saudischen Staaten auch in vielerlei Hinsicht keinen Handel treiben. Wirtschaft und Moral, wissen wir ja selber, ist nicht immer ganz zusammenhängend. Ich will damit ja auch gar nicht sagen, dass man vielleicht diese Nord Stream 2 Sache nicht bedacht hat oder nicht auf dem Schirm gehabt hat, aber letztlich war Putin sich sicher, wenn man dieser Argumentation zumindest folgt, dass egal was er da macht, Deutschland da nichts beenden wird. Und dass dieser Nord Stream 2, die kurz vor der Verendung steht, verendet wird, weil die Kosten für den Rückbau viel zu groß wären und weil man, wenn man ehrlich ist, auch ein bisschen darauf angewiesen ist. Welche Alternativen hat man dann? Man hätte die Möglichkeit, gefracktes Gas aus der USA zu nehmen, was man ja nicht will. Man hat die Möglichkeit, dann über die Türkei zu arbeiten. Und wir wissen selber, dass die Türkei nun auch nicht gerade das beste Beispiel für Menschenrechtsbeachtung ist. So, von daher ist das gerade ein Spannungsverhältnis, in dem Putin House of Cards spielt. Man könnte zumindest so denken. Ja. Okay, gibt's zweite Frage von Raphael, von RS, Entschuldigung, war ja gewesen, wie man darauf reagieren könnte. Also deutscher Position als auch internationaler Position. Was wäre jetzt, egal ob man es als Verschwörung sieht, also als Weg der Amerikaner oder als wirklich bewusste Aktion Russlands? Was wäre jetzt eine mögliche Reaktion? Wie sollte man reagieren, eurer Meinung nach? Vielleicht fängt PM an.
Also, es ist ja noch ziemlich aktuell, würde ich mal sagen. Wobei, also ich möchte mich da jetzt auf keinen Fall auf irgendwas stützen und sagen, dass die das jetzt auf jeden Fall waren, weil...
Ja, wir wissen es ja auch nicht, wir spekulieren, ja, bitte. Deswegen.
Und ich bin eben der Meinung, dass es, wie gesagt, dass, wenn es Russland gewesen wäre, es einfach zu offensichtlich ist für mich. Wie jetzt da auch reagiert werden könnte. Vielleicht erstmal, also Zugriff zu diesem Kampf, zu diesem Gift haben ja theoretisch viele.
Richtig.
Also könnte man auch schlecht und ausfindig machen.
Das wird kompliziert, jetzt, ja.
Zu wem das gehört, ja.
Eine radikale Möglichkeit wäre ja tatsächlich, den Bau von Nord Stream 2 zu beenden, wenn man jetzt sagt, Russland war es. Ist das für dich eine Alternative?
Nee, auf gar keinen Fall, weil das sowohl für Deutschland als auch für Russland sehr, sehr starke Konsequenzen haben würde, weil beide einfach darauf angewiesen sind.
Okay. Wie sieht's der Rest? ML?
Ich finde es auch sehr schwierig, da doch beide Argumentationen sehr schlüssig klingen, je nachdem, aus welchem Blickfeld es man sieht. Da ja Putin doch gerne in gewisser Form seine Macht demonstriert, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Es aber auch viele Gründe dafür gibt, wieso westliche Staaten wie Amerika da drauf eingreifen sollten. Deshalb denke ich auch, wie PM, dass der Bau dieser Gasleitung nicht gestoppt werden soll von Nord Stream 2, weil es einfach wieder die Monopolstellung von Amerika ein bisschen ins Schwanken bringt und das, glaube ich, nochmal einen neuen frischen Wind in Anführungsstrichen auf den Markt bringt. Aber ich dennoch erstmal ein bisschen abwarten würde, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Da ist noch ein sehr ungenaues Bild wirft auf das Ganze.
Der Rest?
Also ich würde da mitgehen, dass diese Leitung, also dass die nicht abgebaut werden sollte, da, wie schon gesagt wurde, wir wissen es nicht, wir spekulieren. Und die Regierung, mit der ist es, glaube ich, genauso, das wissen es auch nicht. Und deswegen finde ich es nicht gut, da so ein großes wirtschaftliches Problem abzublasen, wenn man es eben sagt, nicht weiß. Und auch zu Putin mit der Machtdemonstration, das finde ich im ersten Moment sehr schlüssig, dass er damit seine Macht möchte, dass er es so offensichtlich macht. Jedoch glaube ich dann, dass wenn Putin seine Macht demonstrieren würde, dann wäre Nawalny jetzt tot. Und denn da hat Russland andere Möglichkeiten. Da glaube ich nicht, dass sie einfach so sozusagen so davon kommen lassen. Und wie Sarah Wagenknecht auch schon gesagt hat, ob man jetzt mit solchen Leuten zusammenarbeitet oder mit Saudi-Arabien, wo Leute angehen werden, ist die Frage, inwieweit das moralisch besser ist. Deswegen ich auch dafür bin, also ich bin gegen den Abbau dieser Gasleitung.
Und dann der Experte selbst, Herr S., was sagst du?
Also so laut den Argumenten, die jetzt genannt wurden, sehe ich es eigentlich ähnlich. An sich wäre es nicht schlecht, wenn man es, also so um eben Putin auch ein bisschen Macht zu nehmen, wäre es nicht schlecht, das an sich zu stoppen. Aber jetzt in dem Kontext bin ich der Meinung, dass eben auch im Hinblick auf die westlichen Staaten und alles, also auf die USA, dass man da eben das nicht stoppen sollte, eben um diese Monopolstellung zu verhindern, der USA. Und eben da es nicht eindeutig bewiesen ist, ob das Putin war oder nicht. Deswegen finde ich, dass man jetzt so ein großes wirtschaftliches Projekt da nicht stoppen sollte. Ja.
Gut, danke. Gibt es noch weitere Hinweise, Kommentare von euch?
Ich würde gerne noch eine Sache hinzufügen, und zwar, dass Putin ja auf Pressekonferenzen schon deutlich kundgegeben hat, dass er EU oder Deutschland insbesondere jetzt nicht als Konkurrent sieht oder so wichtig sieht, und er auch schon jetzt nicht Zitat, sondern förmlich wiedergegeben hat, dass was Deutschland denn ohne Russland machen soll, also dass er schon so seine Macht demonstriert hat und Deutschland jetzt nicht als so wichtig entscheidet, dass die einen großen Einfluss auf die wirtschaftliche Bilanz Russlands haben oder haben können?
Jein, also natürlich Deutschland alleine nicht, die Europäische Union durchaus. Also es gab ja nach der Besetzung der Krim-Krise und dann der Ostukraine gab es ja entsprechende Sanktionen gegenüber Russland. Die tun Russland auch weh, das merkt Putin ja auch, weil er natürlich Wähler hat, also Putin wird ja nicht in den Städten gewählt, die modernen Städte in der Regel wählen ihn ja nicht, oder würden ihn nicht wählen, sondern eher die Landbevölkerung. Und wenn die natürlich ihre Arbeit verliert, ist das schon problematisch. Nichtsdestotrotz, er natürlich immer nach außen starken Mann sich darstellt und unten medial inszeniert. Und deshalb natürlich klar, so ein Verlust wie von Nord Stream 2, wenn das wirklich eingestellt werden würde, kurz vorm Ende, wäre schon für ihn ein Fiasko. Deshalb, egal wer jetzt daran der Täter war, quasi in diesem Anschlag, ich glaube, er hat da schon oder hätte gut kalkuliert, wie man damit umzugehen hat und was man verkraften kann und was man vielleicht nicht verkraften kann.
Also ich meine keineswegs, dass es so ist. Ich meine bloß, dass er das halt so gesagt hat. Also ich sehe es jetzt nicht so, dass es keinen Einfluss hätte für ihn, aber er hat es halt so kundgegeben und jetzt nicht genau auf das Thema bezogen, sondern
ja,
auf
Regeln. Ich wollte aber darauf verweisen, dass Putin ja eigentlich immer diese Idee hatte eines großrussischen Staates. Er ist ja immer in der alten Sowjetunion-Vorstellung so ein bisschen verhangen, die zumindest nach der Krim-Krise richtig stark von ihm ja auch platziert worden ist. Und deshalb will er schon Einfluss haben. Und da ist diese Verbindung zu Europa für ihn über das Gas, die Abhängigkeit, die dadurch geschaffen wird, schon nicht unwichtig. Ganz klar. Nichtsdestotrotz, wir uns immer die Frage stellen müssen, wenn man das beenden würde, woher kriegen wir es dann? Und na klar, wäre ein Umstieg auf regenerative Energien auch in der Energieversorgung wünschenswert, aber das geht ja von heute auf morgen nicht. Und deshalb wären dann Alternativen durch immer die Frage, woher kommen die? Und wer macht die möglich? Okay, hat jeder von euch noch ein Schlussstatement, irgendwas, was wir noch ergänzen müssen, was wir nicht genannt haben? Gut, Wenn es euch heute keine Ergänzung mehr gibt, dann sind wir jetzt knapp bei einer Stunde. Das ist deutlich länger, als ich es erwartet hatte. Vielleicht lag es auch an Hans. Ich möchte euch erstmal recht herzlich danken, dass ihr Teil des ersten Versuchs wart quasi, den wir dann on air schicken oder veröffentlichen entsprechend. Ich glaube, wir haben festgestellt, dass es hier und da noch so ein paar technische Grenzen gibt, die wir immer bei so einem Podcast haben. Wir haben aber auch gemerkt, dass es vielleicht auch sinnvoll ist, immer mal so jemanden dabei zu haben wie Hans, der so eine andere Perspektive vielleicht noch mit ergänzen kann. Zum Abschluss noch ein Hinweis, also diese Podcast-Reihe wird fortgesetzt. Wir versuchen also monatlich dort einen neuen zu produzieren mit wechselnder Besetzung. Das ist ja immer freiwillig, wer hier daran teilnimmt, mit wechselnden Themen. Versuchen auch in Zukunft unsere Werderaner Gespräche, also unsere Gesprächsreihe, die wir haben am EHG, versuchen die entsprechend auch aufzunehmen und in diesen Podcast zu packen, sofern die Teilnehmer das erlauben, damit wir also auch das hier über entsprechend verbreiten können. Da es heute kein offizielles Outro gibt, sei nur der Hinweis erlaubt, alles was an Feedback, an Hinweisen kommen kann, gerne über unsere Homepage ehg-werder.de und dann direkt an mich am besten. Und sonst bitte ich bei allen Sachen immer zu beachten, wir fangen an, wir versuchen und wir wollen halt über diese Politikgeflüster eine andere Perspektive darstellen und die quasi ergänzen. In dem Sinne danke ich euch recht herzlich für die Teilnahme. Nochmal herzlichen Dank an Hans, dass er Teil dieses ersten Versuches war, dieser ersten Ausgabe war. Und dann hören wir uns in einem Monat wieder mit einem neuen Versuch. Herzlichen Dank.